Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Christine Watti.
Einen schönen guten Tag. Wir melden uns heute nicht aus dem Kompressorstudio, denn wir sind's heute, die Leute von Planet B. Wenn schon alles kaputt geht in dieser Welt, Sie haben ja selbst eben die Nachrichten gehört, Kriege, Klimakrise und so weiter, dann ist doch die Frage, gibt es einen Plan B und einen dazugehörigen Planeten? Ist ein anderes Leben überhaupt noch möglich? Die Ars Electronica, das Festival für Medienkunst und Gesellschaft, beheimatet in Linz in Österreich, und da sind wir tatsächlich, beantwortet diese Frage mit Ja. Ist möglich, aber fügt gleich selbst die nächste Frage an, nämlich nur wie. Wir finden in der nächsten Stunde raus, ob hier noch wer eine Antwort hat, ob zum Beispiel Roboter gegen die Einsamkeit der Menschen was ausrichten können, ob wir unseren Einfluss auf die Umwelt besser kapieren, wenn uns Kunst zeigt, was aus der Natur wird, wenn sie sich langsam auch von Plastik ernähren muss, oder ob Medienkunst überhaupt was ausrichten kann, wenn die Krisen so zunehmen. Ist das alles hier vielleicht auch nur Deko? Oder was sagen Sie denn dazu, so Sie so als Mumie? Ich hoffe ja, keiner am Radiogerät oder am Stream hat sich jetzt angesprochen gefühlt. Aber wenn Sie denken, hier ist nur neumodischer Technikkram unterwegs, das stimmt. Aber wir schauen eben auch in die Vergangenheit und treffen nachher tatsächlich eine 2000 Jahre alte Mumie wieder. Das wird spannend, ich verspreche es. Und es wird hier alles viel, viel konkreter als gedacht. Los geht's mit Musik, wobei das eigentlich auch gleich ein Ars Electronica-Thema ist. Es geht um Laurie Anderson. Sie ist Musikerin, Performance-Künstlerin und jetzt auch Trägerin des Sneaker Awards. Das ist der Preis, den die Ars Electronica vergibt. Und Laurie Anderson bekommt den goldenen Sneaker Award für das Lifetime Achievement as a Visionary Pioneer of Media Art, also für ihr Lebenswerk als visionäre Pionierin der Medienkunst. Und sie ist auch hier auf der Ausstellung vertreten, und zwar mit ihrer Arbeit Bowl and Blade aus dem Jahr 1966. Dabei lässt sie Stimmen durch eine Glasröhre wandern und in einer tibetischen Gebetsschale Vibrationen erzeugen. Das klingt dann so. Jetzt haben Sie zumindest ein bisschen Kunst von Laurie Anderson gehört, wie sie hier auch auf der CyberArts zu sehen ist im Rahmen der Ars Electronica in Linz. Und wir hören aber zunächst mal richtig Musik aus dem Jahr 1982 aus Superman, Laurie Anderson.
Hello? This is your mother. Are you there? Are you coming home? Hello? Is anybody home? Well, you don't know me, but I know you. And I've got a message to give to you.
Laurie Anderson war das im Kompressor im Deutschlandfunk Kultur. Diese Sendung kommt heute live aus Linz in Österreich von der Ars Electronica. Diese Ars Electronica, ich möchte noch so ein bisschen Wissen verbreiten, existiert übrigens schon seit 1979, findet an unterschiedlichen Orten in der Stadt statt. Es gibt eine Festival University, die in diesem Jahr besonders zahlreich frequentiert wird. Wir sind aktuell in den Keplers Gärten auf dem Universitätsgelände, nicht weit entfernt vom Soundpark, den Sie vielleicht aus der Ferne erahnen, wobei jetzt gerade ist es eigentlich ruhig. Ich musste in den letzten Stunden und auch gestern schon nicht wenige Male an die Documenta 15 in Kassel denken. Nicht so, wie Sie jetzt vielleicht denken, erstmal nicht in Bezug auf all die Debatten, sondern wirklich in Bezug auf die Stimmung, die hier vor Ort herrscht. Also die Leute, die auch alle da sind, um was zu vermitteln und zu lernen, oder die jetzt auch langsam ankommen zur Eröffnung der Ars Electronica. Das ist ein anderes Setting hier, das ist eine Medienkunstausstellung, eine andere Ausrichtung, aber es sind eben auch hunderte, tausende Menschen aus aller Welt. Vielleicht nicht wirklich hier aus aller Welt. Das ist auch noch so eine darunterliegende Frage. Aber eine Frage treibt immer unter vielen alle um. Ist das, was wir hier sehen, dann auch Kunst? Also weil diese Kunst hier immer sehr konkret Weltprobleme in Augenschein nimmt. Diese Frage ist uns ja auch auf der Documenta begegnet, und zwar ganz handfest. Wenn gerade viele junge Künstlerinnen und Künstler so viel Weltkrise um sich haben, überwiegt dann die Botschaft in der Kunst und wird sofort zum Aktivismus? Der Festivaldirektor Martin Honzig hat gestern dazu gesagt, sinngemäß, ob das Kunst ist, diese Frage stellt sich gar nicht. nicht mehr. Wichtig ist eher, dass diese Projekte zur Problemlösung beitragen. Wie das eigentlich die Künstlerinnen und Künstler sehen, das würde mich besonders interessieren. Und ich freue mich sehr, dass jetzt Anne Wichmann da ist. Sie ist Teil eines Künstlerkollektivs, das sich hier unter der Überschrift Inescapable Entanglement Performance mit den Waldbränden europaweit auseinandersetzt. Erstmal herzlich willkommen, Anne Wichmann.
Hallo, ich freue mich sehr, dass ich hier bin. Danke.
Wir uns auch sehr. Und bevor ich gleich auf diese Metafrage komme, müssen wir erstmal versuchen, uns gemeinsam und auch vor allem für die Hörerinnen und Hörer vorzustellen, wie denn diese Performance aussieht. Das ist immer fies, Künstlerinnen und Künstler zu fragen, sagen Sie mal, was sieht man denn da? Aber wir würden es in diesem Fall uns trotzdem mal trauen, so einfach zu fragen.
Sehr gerne natürlich. Es ist eine dreiteilige Performance, die sich kontinuierlich mit den Waldbränden auseinandersetzt und dem Thema der Entwaldung und den Problemen, die sich daraus entwickeln. Auch diese drei Performances wiederum sind verworren. Unser ganzes Konzept ist eben diese Verworrenheit, aus der wir nicht herauskommen. Wir wollen durch die Kunst, die verwirrt Augmented Reality, Musik, Theater und Live-Daten über Galvanic Skin Response, also Elektrizität im Körper. Durch diese Daten wollen wir dann in einer kunstvollen Art und Weise Leute einfach zum Nachdenken bringen und gleichzeitig auch schöne Kunst erleben lassen.
Deswegen ist Entanglement, die Verstrickung, tatsächlich auf allen Ebenen in diesem Fall gemeint. Wieso das Thema Waldbrände? Das ist so, hört sich vielleicht auch an wie so eine langweilige, nachlässige Frage, aber natürlich gibt es eine große Auswahl an Themen, die man auf diese Art und Weise dem Publikum näher bringen könnte. Wieso haben Sie sich für dieses Thema der Waldbrände entschieden?
Clara, meine Co-Pilotin von XRE, Clara Francesca und ich, wir leben beide in New York City. Waldbrände sind natürlich über Kalifornien in den USA schon seit Jahren Riesenthemen. Ich bin aus München. Jetzt fängt natürlich Europa auch noch zu brennen an seit einigen Jahren. Deswegen war es für uns auch ein sehr persönliches Thema, weshalb wir das gewählt haben.
Was die Stoffe der Arbeit sozusagen betrifft oder die Materialien, Sie verwenden auch Holz, das mit den, ich weiß gar nicht, wie kann man sagen, das aus den Waldbränden übrig geblieben ist. Wieso haben Sie sich genau für diese Art der Herangehensweise entschieden?
XRE, unser Ensemble, arbeitet dieses Mal mit Media Coeli zusammen. Das ist ein italienisches Künstler- und Forscherduo. Und die haben die Waldbrände einfach nebenan direkt mitbekommen. Sie haben die Augmented Reality Skulpturen gemacht. Und wir haben uns überlegt, wie wir die präsentieren können. Und wir dachten uns, es wäre einfach schön, in all diese digitale Kunst auch etwas sehr Haptisches und was sehr Echtes und Lebensnahes zu bringen. Und dadurch kam die Idee, die QR-Codes für diese Augmented Reality-Monumente eben auf diesen echten Holzblöcken zu zeigen, die aus den Waldbränden kommen, von den Bäumen, die gerade jetzt erst diesen Sommer gestorben sind.
Jetzt komme ich natürlich mit meiner Kunstaktivismus und so weiter, Realitätsnähe von Kunst, Frage um die Ecke. Wie würden Sie das beantworten? Also wenn man so in den Raum stellen würde, es ist eigentlich jetzt fast egal, ob man es jetzt Kunst nennt oder nicht. Hauptsache es hilft der Welt. Es ist natürlich eine steile These. Die andere These wäre zu sagen, ja, das ist dann eben, es ist grundsätzlich keine Kunst, sondern machen Sie doch demnächst mal was Aktivistisches. Also wie verhalten Sie sich selbst bei dieser Gratwanderung?
Ich weiß gar nicht, ob sich die Frage unbedingt stellt. Also im Oxford Dictionary ist Kunst definiert als ein schöpferisches Gestalten in Auseinandersetzung mit Mensch und Natur. Das beinhaltet für mich Aktivismus. Ich glaube, Kunst war schon immer aktivistisch. Gleichzeitig ist natürlich die Ars Electronica, das Festival, ein ganz besonderes Festival, weil es eben nicht nur Kunst zeigen will, sondern es ist eine Schnittstelle an Kunst, Gesellschaft und Technologie. Und genau das macht sie so besonders und auch so spannend. Und deswegen treffen sich so viele Welten hier.
Ist es nicht aber auch manchmal dann seltsam, also die Schnittstelle kann man dann auch in Ihrer Arbeit so gut sehen, Sie haben es ja schon selber beschrieben, aber dass man dann als Künstler, Künstlerin mit auch so einem Anspruch eben in Richtung Aktivismus zu gucken oder zu sagen, wo ist denn eigentlich hier die Frage, dann auch genau immer wieder das Thema Technologie durchleuchten zu müssen. Ne? Weil früher war das dann so spannend und toll und oh, guck mal, was da blinkt und so weiter. Und jetzt aber stellt man ja andere Fragen. Also man stellt da Fragen daran, wie rassistisch tatsächlich Technik auch sein kann, natürlich, weil sie von den Menschen so und so programmiert ist. Man fragt sich, was es mit dem Klimawandel eigentlich auf sich hat und mit unserem Energieverbrauch. Auch da kommt die Medienkunst an eine Grenze. Wie ist das für Sie anders geworden, so zu arbeiten und dann auch andere Fragen nochmal zu stellen, das einfach die Herangehensweise betrifft?
Ja, wahrscheinlich schon. Mit dem Extended Reality Ensemble, eine unserer großen Missionen ist einfach, Welten zu verbinden auch und eben neue Technologien zu erforschen. Auch immer kritisch die Frage zu stellen, wie kann uns diese Technologie denn helfen? Muss das jetzt, ist es einfach nur eine Spielerei oder kann man das auch wirklich sinnvoll einsetzen? Gleichzeitig wollen wir das schon verbinden mit traditionellen Kunstformen und mit Herangehensweisen, die vielleicht manche Leute nicht mehr zeitgemäß finden, die aber nach wie vor valide sind für uns. Und gerade dieses Brückenbauen und schwierigen Dialogen und Fragen nicht aus dem Weg zu gehen, sondern die einfach zu willkommen und zu sagen, okay, dann lasst uns drüber reden, das ist uns einfach sehr wichtig und das ist hier natürlich ein schönes Forum dafür.
Sie sind jetzt hier, aber haben, wir haben schon gehört, eben nicht alleine, sondern das XRI ist also auch ein, ist es ein Kollektiv, würden Sie es Kollektiv nennen? Wir haben jetzt vorhin auch schon, oder ich habe die Documenta erwähnt, wo ja der Kollektivgedanke ganz groß über diese Ausstellung stand. Wie wichtig ist es und ist auch tatsächlich immanent für das Thema oder die Haltung, die Sie auch mitbringen, den großen Themen, die die gesamte Gesellschaft betreffen, gegenüber?
Es ist extrem wichtig für uns. Wir sind ein Künstlerkollektiv im ganz klassischen Sinne. Wir sind aber auch ein Kuratorenkollektiv. Und auch da ist es für uns extrem wichtig zu schauen, dass es allen KünstlerInnen gut geht, wenn sie mit uns zusammenarbeiten. Wir versuchen so nicht hierarchisch wie möglich zusammenzuarbeiten mit allen unter uns und auch mit allen, die an Bord kommen. Es ist in der heutigen Zeit einfach wichtig, Plattformen zu schaffen, Leute, die ausgegrenzt werden, nicht mehr auszugrenzen, sondern einzuladen und Plattformen zu kreieren. Und deswegen wollten wir einfach auch nicht nur KünstlerInnen sein, sondern auch aktiv zu sagen, okay, wir wollen diese Kunstwelt ändern und gerechter machen.
Jetzt noch eine Frage, vielleicht mit Blick jetzt auch auf die nächsten Tage, wenn Sie sich so in die Köpfe oder in die Gespräche reinsneaken könnten von den Leuten, die dann wiederum auch ihre Arbeit sehen, die Verstrickung von auf der Ebene der gesellschaftlichen Fragen und dann auch der Formatfragen. Was, also wenn man das so fragen darf, wünschen Sie sich mehr, dass die Leute sagen, das ist ja toll und beeindruckend, wie es gemacht ist und wie es gedacht ist, oder ich gehe nach Hause und will mich jetzt anders verhalten in meinem Leben? Das ist eine fiese, unterschwellige Kunst- und Aktivismusfrage, aber ich habe mich das tatsächlich gefragt, weil es hier ganz oft passiert, dass man hingerissen ist und auch so Schönheitsmomente logischerweise erlebt, aber nicht ganz natürlich um die zweite Ebene rumkommt.
Ja, natürlich. Unser Anliegen ist sehr, nicht moralapostolisch Kunst zu machen. Mir geht es nicht darum, jemandem etwas beizubringen. Was ich mir wünsche hier ist, und deswegen haben alle unsere Stücke auch Publikumsinteraktion, was ich mir wünsche, ist, dass Menschen anfangen nachzudenken auf ihre Art und Weise. Und das kann natürlich sein, was ist das, weiß ich nicht, damit kann ich nichts anfangen. Wenn man aber sieht, wir hatten glücklicherweise schon unsere erste Performance jetzt und es war einfach wahnsinnig schön zu sehen, wie Menschen auch dann zum Teil hin und her gerissen sind. Was ist das jetzt genau? Und jetzt soll ich da auch noch mitmachen und dann gleichzeitig wirklich Lust haben und schöne Gedanken teilen. Und das sind für mich einfach die schönsten Momente. Ja.
Dankeschön, Anne Wichmann. Und ich wünsche noch eine schöne Ars Electronica. Schön, dass Sie hier im Deutschlandfunk Kultur in unserer Live-Sendung von diesem Festival dabei waren. Dankeschön. Wer auch hier ist auf dem Festival, ist Holly Herndon. Die ist zwar jetzt nicht hier in dieser Sendung, aber wird hier auch auftreten. US-amerikanische Klangkünstlerin, Musikerin, Komponistin. Und jetzt hier zumindest mal kurz zu hören im Deutschlandfunk Kultur. Holly Herndon war das im Deutschlandfunk Kultur. Heute senden wir von der Ars Electronica in Linz in Österreich und wir machen jetzt einen Ausflug und zwar in die Vergangenheit. Ich habe nämlich heute Morgen eine wirklich erstaunliche Gesellschaft gehabt beim Frühstück. Davon wollen wir gerne erzählen und es ist aber gleichzeitig auch ein Blick in die Zukunft, denn Ori Yoshifuji hat eine Vision. Roboter könnten Menschen, die aus physischen oder psychischen Gründen das Haus nicht verlassen können, helfen, dennoch am Leben teilzuhaben, im sozialen Austausch zu bleiben oder sogar eine Arbeitsmöglichkeit zu erreichen, denn diese Menschen könnten aus der Ferne und können es auch schon beispielsweise einen kleinen Roboter steuern, der dann zum Beispiel mit am Kaffeetisch sitzt, an ihrer Stelle. Und so ist es heute Morgen geschehen, aber hören Sie selbst.
Hi, Ori, Kenkyūsha no Ori desu. ともと私の体が弱くて3年半ぐらい入院して学校に通えませんでした。
Mein Name ist Ori. Ich komme von Orilab. Und wenn ich klein war, habe ich 3,5 Jahre krank und ich habe zu Hause und konnte nicht zur Schule gehen und so. Und dafür auch die Ohrenhimmel ist davon angefangen.
その時に感じていた強烈な孤独感という、もう自分はいない方がいいんじゃないかって思ってしまった。この孤独感をどうやったら解消できるだろうと思っていて、それを実現するために私たちはもう一つの体を作ろうと考えました。
Aber nicht krank war, dann hatte ich wirklich so gedacht, also ich brauche keine braucht mehr, also ich bin ganz allein und ich habe keine Funktion. Und davon hatte ich gedacht, dass ich musste einen extra Körper haben.Und da haben wir eine Avatar. Das ist die Idee von die Avatar geboren.
Das muss man vielleicht an dieser Stelle kurz erklären. Wir sitzen jetzt in einem Café und da ist Maria und Ori und das ist eben auch, also wie würde ich das beschreiben? Der kleine Roboter sitzt mit am Tisch. Ist das eine typische Situation, die man sich vorstellen muss? So würde Ori eingesetzt werden?
今ちょうどね、ここに私の友人が今ロボットでやってきてるんですけど、はい。ここにいるロボットは人工知能で勝手に動いてるわけじゃなくって、私の友達で、で日本で、かつ病気で寝たきり状態になっている人が今ここで遠隔で動かしてます。
Diesen Moment ist echt so auch in der Café in Japan. Also der Robot irgendwie logged in der Robot und jetzt im Moment haben wir Nene. Nene ist reingeloggt und sie ist meine Freund, also Ois Freund auch meine. Und sie hat, war sehr, sehr krank als Kind und kann sich nicht bewegen. Also sie ist quadriplegic, also keine Bewegung von Hals runter. Und sie kann jetzt arbeiten und mit Menschen sprechen durch die Roboter.
Und sie kann uns sehen tatsächlich? Also nur um das mal zu verstehen, und dieser kleine Roboter hat jetzt gerade gewunken, also hat die Arme so bewegt und so weiter und hat sich quasi so gemeldet, damit man sich das vielleicht vorstellen kann, wenn man es eben nicht sieht. Und Nene kann uns jetzt aber auch sehen.
Sie kann uns sehen und hören.
Otsukare. Gomen ne, kyū ni yonde shimatte. Ano, ima chōdo ne, doitsu go de shuzai o okete iru node, tabun chotto ne, otashi wa kakore nai ndakedo. Nene-san, sochi ima Nihon wa nanji desu ka?
Mama, 4時50分です。
Also der Uli hat gefragt, wie in Japan, wie viel Uhr ist es jetzt? Und Nene hat antwortet, es ist 4.30 Uhr.
Oh no, Entschuldigung für die Störung.
Also, mewa kakete shimasen desu te. Ist keine Störung.
Okay, gut.
Die Nene-chan, ist die, also sie arbeitet für uns auf Dawn Café und da arbeitet sie auch mit diesen 20 cm Roboter, aber wir haben auch eine Orihime Delta, also ein großes 120 cm Roboter. Also sie kann die Essen und Trinken zu den Personen also geben und da arbeitet sie jetzt mit 70 anderen Personen.
Okay, es gibt also einmal die Funktion, dass man tatsächlich arbeiten kann, also mit Hilfe des Roboters. Und das andere ist ja die Kommunikation. Also was ist wichtiger für die Entwicklung, dass man teilhaben kann am Leben, indem man arbeiten kann, obwohl man zu Hause bleiben muss, oder die soziale Ebene, dass man Kontakt hat miteinander?
Für die Nene ist das die soziale Sphäre. Mhm. Also sie hat als sehr klein sehr krank geworden und hat nicht eine echte soziale Sphäre gehabt. Durch die Orihime hat sie jetzt ein volles Leben gekriegt. Also sie hat Freunde gekriegt, sie hat in sehr vielen Events können sie partizipieren wie jetzt. Also vor das Robot hat sie das nicht erdenkt.
Ich war ursprünglich 人前に出ることができなかったので、その時にでもオンラインゲームはできたんですよね。ということはきっとコミュニケーションは嫌いではなくて、こういった方法を使ってもう一回学校に通ったりとか友達と旅行に行ったりとか。
まあ、für er ist es auch das soziale Sphäre, weil er da sehr krank war als Kind, dann ist er auch ein bisschen, hat er auch ein bisschen Sozialphobie gekriegt. Und das nennt man in Japan Hikikomori.Das ist ein sehr großes Sozialproblem in Japan im Moment, wo Kinder nicht von die Haus rausgehen möchten. Also Sozialphobie. Und das hat er auch gekriegt. Aber er hat auch dieselbe Zeit Online-Game, also Spiele gemacht. Und da hat er herausgefunden, dass Kommunikieren ist nicht das Problem. Also mit Menschen zusammen sein ist Problem, aber nicht Kommunikieren. Und dafür, für ihn ist auch, dass diesen Robot, durch den Robot kommunizieren können,Das ist das Wichtigste. Nicht arbeiten, aber zu sein.
ただそうしてるだけじゃなくて、いつか私も 体が動かなくなっていくと思うし、ほとんどの人が例えば病気とか高齢化によって体が動かなくなるんだけど、その時に私は自分のもう一つの体を使って自分で自分を介護したいと思っている。
Also in den Zukunft, wenn er ganz alt bleibt, dann könnte er auch sich selbst durch die Robot sich selbst baden oder sowas. Dann muss er nicht an andere Personen rufen.
Der Roboter ist sehr niedlich auch. Der ist sehr süß. Man möchte den immer angucken, und wenn er anfängt, sich zu bewegen und zu winken, dann hat man sofort Sympathien dafür. Aber die Menschen sehen wir trotzdem nicht. Also sozusagen eine Entscheidung getroffen worden zu sagen, es ist eben diese Roboterform, in der man diese Kommunikation anstartet mit Leuten, die eben nicht in der Öffentlichkeit sind. Das hätte ja auch sein können, man entwickelt etwas mit einem Bild oder so.
Also wir haben es ganz süß gemacht und es ist ganz weiß, aber wir haben das so gemacht, weil für uns sehen wir nicht mehr die Robot, wir sehen aber die Nene. Dafür, wir mussten die Robot sehr anonym lassen. Aber auch auf dieselbe Zeit, also diese Sympathie möchten wir auch. Ja. Dafür haben wir die Roboter. Also wenn du guckst, dann kannst du sehen, die Augen bleiben manchmal sehr dunkelgrün und dann manchmal sehr, sehr leichtgrün.
Ja.
Das ist wie uns. Wir breathe. Mhm. Das tut die Roboter auch. Und das können vielleicht am ersten Anfang, wenn wir ersten Mal die Roboter sehen, dann sieht man nur einen Roboter. Aber mit Zeit, dann verschwindet die Roboter eigentlich. Und für uns, wir sehen nicht mehr die Robot. Wir haben das auch wahrlich auch in Europa gesehen, wenn Menschen zu Hause die Robot hat, also Papa oder Mama im Hospital ist, dann zu Hause die Robot habe, dann sehen sie nicht mehr die Robot, die sehen die Person, dass das da braucht die Robot.
Vielleicht kann Nene noch mal kurz erklären, wie es auf ihrer Seite eigentlich aussieht. Also wie funktioniert das Steuern dieses Roboters?
Sie fühlt, dass sie mit uns zusammen ist, und das hat sie ja gesagt. Also ich fühle mich, wie ich da bin. Und sie sieht uns ganz klar auf einem Computer oder einem iPad, und davon stört sie die Ohrhimme. Also kann sich überhaupt nicht bewegen, und sie kann aber die Spitze von seinen Fingern bewegen. Mhm. Und dann hat sie so eine Pen, also eine Grafiker, und da kann sie bewegen, die Ohrhimme.
Und was ist die Vision, wie das irgendwann sein könnte? Also könnte man sich auch vorstellen, eine Welt, in der dann diese Roboter, sie tatsächlich auch funktionieren wie eine Welt, in der sich dann auch selbst in der Roboterform in Cafés oder so diese Leute, die zu Hause bleiben müssen oder wollen, sich frei bewegen können?
Die Technologie ist noch nicht da, aber vielleicht in der Zukunft, also auf einen Drohnen nachmachen, und dann können sie darum fliegen oder wie eine Rollstuhl. Die Technologie, wenn das kommt, dann möchten wir das gern 100% autonom machen. Der hat gefragt, die Nene, was sie mit Ohrhimmel in Zukunft gern machen können. Ja. Und sie hat gesagt, ich möchte gern ein Instrument spielen. Mhm. Das hat sie noch nicht probiert. Vielen Dank. Totemo arigato desu.
Das war mitten aus dieser Live-Sendung von der Elektronik, Ars Electronica in Österreich, quasi ein Ausflug an den heutigen Vormittag. Ori, Maria, Nene und ich bei einem kurzen Frühstück. Und Sie müssen sich diese Roboter wirklich mal anschauen im Internet. Es dauert erstaunlicherweise auch nicht lange, bis der Roboter am Tisch zu einer Person wird. Und darum geht es tatsächlich auch. Das ist vielleicht noch wichtig oder eine wichtige Erkenntnis, die ich erst nach dem Gespräch so richtig hatte. Man könnte natürlich sagen, man kann ja inzwischen auch online gehen mit allem. Man kann auch online anwesend sein, sozusagen in der Remote-Version von einem selbst. Aber es geht tatsächlich in diesem Fall wirklich um eine Art der physischen Präsenz, die anders nicht erreicht werden kann, aber für die der Roboter möglicherweise eine Lösung bietet. Und nicht nur möglicherweise, wie gehört im konkreten Fall auf jeden Fall ganz deutlich. Wir machen weiter hier, und zwar wieder mit einem Gast, jetzt wieder richtig live. Die Künstlerin Kat Austin ist bei mir, und ihre Arbeit beschäftigt sich mit dem, wenn man das ganz groß sagen würde, mit dem Verhältnis Mensch-Natur. klingt super einfach, bedeutet aber bei Cat Austin, sich damit auseinanderzusetzen, wie beispielsweise die Natur sich verändert, wenn sie sich ebenso wie wir indirekt im Laufe der nächsten Jahrzehnte immer mehr von Plastik ernähren muss, dass Bäume inzwischen Mikroplastik bereits aufnehmen, kann man wissenschaftlich nachweisen, kann man aber natürlich auch künstlerisch umsetzen. Und das ist auch die Herangehensweise von Cat Austin. In einer weiteren Arbeit hat sie sich mit der Lausitz beschäftigt, einer Gegend, die wahrscheinlich viele wissen, die für den Braunkohlebergbau bekannt ist und dessen Ende und wiederum die Auswirkung dessen natürlich auch eine Auswirkung eigentlich hat auf die Identität von Land und Gesellschaft. This land is not mine, heißt diese Arbeit, und mine in diesem Fall groß geschrieben wie die Mine. Aber ich muss das, glaube ich, auch nicht alles erklären. Ich kann erstmal an dieser Stelle Cat Austin begrüßen. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
Dankeschön, thank you. It's very good to be here. Thank you.
Sehr gerne, it's our pleasure. Und ich dachte gerade, wenn ich das so vortrage, dann klingt das, als seien das alles gut recherchierte und wissenschaftliche Arbeiten. Also man findet raus, wie Mikroplastik sich in den Baumwurzeln wiederfindet, oder man fährt durch die Lausitz und schaut sich an, wie sich eine Landschaft verändert hat und wieder verändern wird. Aber wir sind ja in einer Kunstausstellung. Wie verstehen Sie sich selbst?
All of the artworks that I make are very research-based. So I use diverse forms of research to explore a central question. And for instance, for This Land Is Not Mine, I worked with social scientists from the Institute for Advanced Sustainability Studies in Potsdam to explore what their perspective was on the changing, the structure of Andel in the Lausitz, the changes in the Lausitz as the mines were closing down. But I also went into the region and used artistic research methods to look at it. And then in my process, I used these diverse research methods to understand a problem. And then the artwork comes out as a consolidation, a synthesis of what I learn. And really the form and the structure of the artwork is always directed by that research process. So it doesn't come from a kind of preformed idea of an aesthetic, but the aesthetic emerges through the artwork. And I feel that the artworks communicate or transfer the synthesis of the research in a different way from if you were writing about it or making, you know, a documentary about it. It touches people in a different way, and that's, I make the artworks this way because that's the way that I know to process everything that I've encountered.
Okay, also in einer ganz kurzen Zusammenfassung ist der Ansatz von Cat Austin tatsächlich ein wissenschaftlicher Ansatz. Sie arbeitet auch mit Wissenschaftlern zusammen, wenn sie an solche Projekte rangeht, um nicht mit einer vorgefertigten Meinung oder einer Idee von einer Entwicklung in der Welt davon auszugehen und die sich dann einfach dort bestätigen zu lassen. Aber dann eben im nächsten Schritt, wenn dann die wissenschaftliche Arbeit getan ist und wenn die Grundlage so gestellt ist, dann wiederum gibt es nochmal den Schritt sozusagen zur künstlerischen Arbeit, die dann auch die Menschen wieder anders erreichen kann, als wenn man sie wahrscheinlich mit wissenschaftlichen Studien konfrontieren würde oder mit irgendwie nur Karten. Das habe ich jetzt selber natürlich noch ergänzt. Aber wenn wir jetzt mal die Lausitz genau anschauen, wie genau nähert man sich der Landschaft und ihrer Veränderung? Jetzt erstmal gibt es die Research, also die Studien, die wissenschaftliche Auseinandersetzung. Aber welche Hilfsmittel wählen Sie noch? Gibt es Aufnahmegeräte oder mit welchen Hilfsmitteln gehen Sie in diese Gegend?
So for the Lusatia project, once I kind of understood a little bit from the research about what the situation was, I went into the region with audio recording devices, diverse kinds of microphones, underwater microphones, and video devices. And I was present in the landscape, that's to say I take a lot of time being in the landscape, touching the earth, being by the water, listening to everything, and noticing large and small details, understanding the aesthetics of the landscape and what makes Lusatia Lusatia and not somewhere else.
Just a second, because I think we can listen to something. Genau, also gehört haben wir schon, dass es natürlich verschiedene Wege gibt, also mit Mikrofonen, selbst Unterwassermikrofonen und so weiter, und sich dieser Landschaft zu nähern. Und da so viel Sound dabei ist, kann man das auch hören. Also Unterwassermikrofone waren da jetzt, glaube ich, nicht dabei, aber vielleicht die Bestandteile dessen, wie die Lausitz sozusagen in dem Moment klingt, die können wir vielleicht mal auseinandernehmen.
One more time, I didn't.
Ah, okay. Wir haben gehört, also einfach, I just wanted to talk about all the details we just listened to.
Ah, yes. So that was from Roots. And what you're hearing is a combination of a composition from me, which is the drum beat and the piccolo. And then there's you hear the church bells. These are church bells from the Zapust festival, which is a Sorbian festival for Easter. And shortly after, you hear the sound of horse feet, like horseshoes on the ground, and that's part of the Sorbian Zapust celebrations. Yeah, and that song is exploring one of the roots of the identity of Lusatia, so all of the trying to consolidate the history of Lusatia into the current moment. Yeah.
Also gehört haben wir eine Komposition von Cat Austin, das waren sozusagen die Beats, und dann aber auch die Glocken zum Beispiel, vielleicht ein interessantes Detail, die gehört wurden im Rahmen eines sorbischen Volksfestes. Und ich dachte gerade, wenn Sie durch die Lausitz auf diese Art und Weise gehen, um ja auch, glaube ich, viele Erkenntnisse zutage zu bringen, die auch außerhalb der Lausitz gar nicht bekannt sind. Wie treten Sie in Kontakt mit den Menschen? Also wie tauschen Sie sich aus mit den Leuten dort?
So it was a little bit difficult because the research was done during Corona times. But I was very lucky to be in touch with particularly Sorbian communities who were very welcoming, and within the kind of regulations of Corona, I was able to go and meet people outside and to take audio recordings outside in person. I managed to run one workshop at the BLMK in Cottbus, the Modern Art Museum in Cottbus, recording the sounds of water. But then I also developed, especially for this project, an online platform with some video trainings of how to take audio recordings. And the platform is somewhere that people could upload sounds that they identify with Lusatia, because I wanted it not to just be my understanding of, you know, my one individual experience, but something that I could learn with people about what the different sounds of Lusatia are. So there's an online database now of sounds that people identify with the region that anybody can download. Mm-hmm. Yeah.
Also klar, Corona hat auch wie so vielen Projekten da so ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht, wirklich immer ganz konkret mit Leuten sprechen zu können. Aber Cat Austin hat eben berichtet davon, dass es jetzt quasi, dass es erstens ein Portal gibt, wo wiederum Menschen, die sich mit der Lausitz identifizieren, dort herkommen, Geschichten teilen möchten, das dort tun können. Und es jetzt also wenigstens so eine Online-Database gibt für das, was eben den Austausch mit den Menschen und der Gesellschaft vor Ort ausmacht. Cat Austin, vielen Dank. Ihre Arbeit kann man jetzt hier auch auf der Ars Electronica sehen, und danke, dass Sie hier zu Gast waren.
Vielen Dank auch. Das war wunderbar.
Dankeschön. Und wir machen weiter im Deutschlandfunk Kultur, Ars Electronica, schon erwähnt, da sind wir gerade in der Sonne. Wir sind jetzt ja ganz schön modern an vielen Stellen gewesen, wobei man, glaube ich, schon hören kann, auch an dem Projekt eben mit der Lausitz, wie es auch immer so Bögen gibt in das, was schon da ist, in Gesellschaft und auch in die Vergangenheit. Und erstaunt haben wir auf dieser Ars Electronica auch irgendwann eine Mumie getroffen. Also darüber kann man immer so lustig sprechen, als hätte man sie getroffen, aber der Ansatz dieser künstlerischen Arbeit ist ganz interessant, denn es geht tatsächlich darum, dass eine 2000 Jahre alte Mumie zum Anlass genommen wurde für den Künstler Christian Cosmas Meyer, dieser Mumie ihre alte Stimme wiederzugeben. Und wie das passiert ist, das kann man erstmal kurz hören. Diesen Sound gab es schon mal am Anfang. Genau. Das ist auch noch erstaunlicher, wenn man das wie hier in der Seitenkapelle des Mariendoms in Linz in echt hört, weil man hingerissen ist vom Sound, aber auch irritiert ist von dem menschlichen Anteil, den es dann am Ende hat. Wie es entstanden ist, das hat uns Christian Cosmas Meyer selbst erzählt.
Also hier hört man eine Komposition, eine 8-Kanal-Soundkomposition, die ich gemacht habe, auf Basis einer Kopie quasi des Vokaltrakts einer 2000 Jahre alten Mumie. Das heißt, wir haben einen computertomografischen Scan dieses Vokaltrakts, also des Bereichs zwischen Kehlkopf und Mund, in dem wir also unsere Stimme formen. Und aufgrund dieser Daten von dieser Mumie haben wir eine Kopie hergestellt. Und die haben wir dann mit Luft und einer künstlichen Soundquelle zum Klingen gebracht und dann haben wir eine spezielle Zunge entwickelt, eine künstliche Zunge, die wir also steuern und verformen konnten, ähnlich unserer menschlichen Zunge, um die Geräusche, die wir damit erzeugt haben, eben auch modulieren zu können und dann möglichst authentischen menschlichen Stimmklang zu erzeugen.
Im Vorhinein haben wir ganz naiv gedacht, möglicherweise würden die Mumien sprechen, also richtige Worte sprechen und uns deshalb auch im Rahmen der gesamten Ars Electronica einen Hinweis geben, wie wir denn weiterleben sollten. Aber das war nie der Ansatz, oder?
Nein, überhaupt nicht. Also erstens mal wäre es unheimlich kompliziert aufgrund nur eines Vokaltrakts, der ja nicht mehr verformbar ist in sich, wirklich zu richtigen Wörtern zu kommen. Und zweitens wäre es auch nie mein Ansatz gewesen, der Mumie jetzt Wörter in den Mund zu legen. Denn es geht hier ja doch auch um einen Menschen, der einmal war und nicht mehr ist. Und hier geht es vielmehr um den Klang, um etwas sozusagen wieder aufleben zu lassen, das gleichzeitig aber auch in die Zukunft weist. Nämlich darüber, wie wir im Moment mittels Technologie in der Lage sind, bestimmte Dinge, die eigentlich schon Vergangenheit sind, die eigentlich schon verloren sind, plötzlich wieder zurückzuholen und die wieder so ein eigenes Leben bekommen. Und meine Frage hier ist eigentlich, wie fühlen wir uns damit, wenn wir mit sowas konfrontiert werden? Aber nicht auf eine Art und Weise, dass uns die Mumie etwas sagen soll, sondern eher, wir hören sie, wir sind Teil eines fast schon ritualhaften Settings hier. Es ist eine sehr spirituelle Stimmung vielleicht sogar und man findet sich in dem wieder und man weiß, diese Stimme bezieht sich zurück auf diesen alten Körper und gleichzeitig aber auch eben auf etwas, was vor uns steht.
Ich fand das gerade beim Zuhören erstaunlich, dass man am Anfang sich orientieren muss und dann aber tatsächlich was Menschliches zu hören meint. Aber ich bin noch nicht ganz schlau geworden aus der Stimmung, die mich umgibt. Also es ist natürlich, wir sind hier in der Seitenkapelle des Mariendoms in Linz. Es ist ein riesenhoher Raum und deswegen ist es eh alles sowieso sakral und ehrfürchtig. Gleichzeitig scheint mir die Mumie so ein bisschen melancholisch zu sein. Ist sie das?
Ja, also das ist natürlich das, was man automatisch damit verbindet, wenn man das hier hört. Es ist nicht unbedingt die Intention gewesen, sondern man hat nur auf eine bestimmte Art und Weise Töne erzeugen können mit diesem Aufbau. Es ist unheimlich kompliziert, anhand nur eines Vokaltrakts wirklich zu Tönen zu kommen, die dann wirklich wieder an eine menschliche Stimme erinnern. Dass das dann so ein fast schon wehklagender Sound wurde, war sozusagen unintendiert und dann gleichzeitig aber auch absolut passend für mich, so für das, was das Ganze dann wiedergibt. Nämlich so eine Stimme, die so aus der Urzeit zu uns dringt, von einem Körper, der noch da ist, aber eigentlich der Mensch natürlich nicht mehr da ist. Und dass das so etwas melancholisch Wehklagendes hat, finde ich sehr passend und eindrücklich.
Ich habe ja gerade schon gesagt, dass, oder das hat man sicherlich auch schon gehört, dass es natürlich, wenn man sich reingehört hat, so die menschlichen Sounds kann man hören. Aber wie war das, als Sie damit so gearbeitet haben, war das auch sowas Ähnliches wie unheimlich?
Ja, das ist sehr interessant, weil man natürlich am Anfang ist die Idee und da ist ein gewisses Geheimnis drin, das einen interessiert. Und dann kommt aber ein ziemlich langer Weg, der ist dann plötzlich recht wissenschaftlich-technisch. Da gerät dieses Geheimnisvolle fast schon ein bisschen in den Hintergrund, weil man so sehr mit technischen Fragen zu tun hat. Und dann ist aber dieser Moment, wo man in die Stimmerzeugung kommt oder in die Klangerzeugung und dann kommt dieses Geheimnis plötzlich wieder zurück hinein. Und dann hat man diese Sounds, in dem Falle hatte ich dann Recordings, also Aufnahmen von mehreren Stunden. Und dann setze ich mich mit dem Material wieder hin und mache was daraus. Und dann kommt plötzlich dieses ganze Mysterium wieder hinein, wenn man die Klänge zusammenbringt, wenn man ihnen eine Form gibt, wenn man ihnen eine Art von Komposition gibt. Und da hat man dann plötzlich das Gefühl, da ist wieder was drin, was man nicht selbst eigentlich hineingesetzt hat, sondern das war von Anfang an von der Idee schon da hineingesetzt und plötzlich entfaltet es sich am Ende dann.
Eine letzte Frage noch. Es ist ja jetzt eben nicht nur eine Stimme, sondern es ist ja ein Chor. Wieso ist es ein Chor geworden?
Das ist also eine rein sozusagen musikalisch-kompositorische Entscheidung von mir gewesen, weil ich eben eine Atmosphäre schaffen wollte, in der man sich fühlt, wie wenn man Teil wäre von einer Inszenierung. Ob das jetzt ein Ritual ist oder eine spirituelle Sitzung in einem Tempel, wie auch immer, aber dass man eine Atmosphäre erzeugt, der man sich teilfühlt von dieser Inszenierung. Und dafür wollte ich eben so eine Art Chor schaffen, in der diese Stimme eben einen hineinbezieht in so eine Art von choralen ein chorales, wehleidiges Choral.
Das war Christian Kosmas-Meyer. Plötzlich hat er aufgehört zu erzählen von den Mumien, aber wir bleiben auch interessanterweise nach diesen Mumiengesängen oder den Gesängen der Mumie, die dann wiederum in einen künstlerischen, einen Chor verachtfacht wurde, bleiben wir irgendwie beim Thema Musik, denn es gehört natürlich auch zu einem solchen Festival. Und ich bin sehr froh, dass jetzt zu Gast ist der Musiker und Musikproduzent Moritz Simon Geist. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen, hallo.
Schön. Im Programm steht, es gibt eine Performance, die heißt Robot Space and Hot Algorithms von Portray XO. Und da wiederum gehört Moritz Simon Geist dazu. Wie hot können denn Algorithms sein und Algorithmen? Und was überhaupt bedeutet Robotermusik, die sich ja auch darin versteckt?
Also genau, das bezieht sich so ein bisschen darauf, dass wir versuchen, verschiedene Technologien aus diesem ganzen Bereich Medienkunst in einem, sag ich mal, eher poppigen Kontext zu präsentieren. Also im Grunde auf der Bühne mit Musik, die man sich anhören kann, wo man auch zu tanzen kann. Und ich bin ein Künstler, der schon seit vielen Jahren mit Robotern arbeitet. Das heißt, ich habe ganz viele kleine Klang-Miniatur-Objekte, mit denen ich dann robotische und Techno-Musik mache. Und Portray XO, mit der habe ich vor ungefähr einem halben Jahr angefangen zu arbeiten. Und wir haben hier auf der Ars Electronica eine Performance vorbereitet, die sozusagen ihre AI-Kunst, weil sie Musikerin ist, die mit AI Algorithmen im Grunde Visuals und Musik produziert, und meine robotischen Klanginstallationen, die das zusammenbringt.
Ich habe gerade, das ist mir jetzt wirklich gerade erst aufgefallen, dass es wirklich ganz lustig ist, dass wir gerade jemanden gehört haben, der quasi einer Mumie wieder eine Stimme gibt, und wiederum sie geben Robotern die Möglichkeit, Musik zu machen. Vielleicht muss man doch nochmal erklären, was Robotermusik sozusagen, was es überhaupt bedeutet, weil das ist in so einer Vision von so einer Ars Electronica, stellt man sich dann vor, alle KIs können inzwischen alles selber, aber so einfach ist das ja nicht. Was ist das Reizvolle daran?
Ja, so einfach ist das tatsächlich nicht. Also bei mir bei dieser Robotermusik, nenne ich die mal, ging es im Grunde darum, dass ich angefangen habe, Techno, also elektronische Musik zu machen, und mich hat immer so ein bisschen gestört, dass das alles in so einem Blackbox von einem Computer oder in einem Synthesizer passiert, und deswegen habe ich vor einiger Zeit oder vor eigentlich vielen Jahren angefangen, einzelne Sounds aus dem Computer und aus dem Synthesizer rauszunehmen und die dann mit kleinen Mechaniken in der echten Welt passieren zu lassen. Das heißt, es sind so kleine Motoren, die sich drehen und irgendwo draufschlagen, oder so metallene Objekte, die dann gut klingen, auch teilweise Objekte, die ich in der Natur finde, zum Beispiel so eine Muschel, die war bei TikTok ein riesiger Erfolg, und die dreht sich dann und macht so verschiedene Naturgeräusche, und im Grunde geht es darum, elektronischer Musik so einen Körper zurückzugeben, weil das doch sehr unklar ist teilweise, wie das passiert für Leute, die das anhören, also dass es im Computer oder im Synthesizer so ein bisschen versteckt ist, und ich möchte das viel sichtbarer machen.
Ist eigentlich damit auch das Klischee aus der Welt geräumt, dass KI-Musik oder Robotermusik, wenn wir sie, das hört, klingt so 90er, wenn wir sie so nennen, dass die eben immer nicht handgemacht ist, und dass nur Leute, die keine richtige handgemachte Musik können, dass die dann am Ende solche technischen Klänge quasi erstellen? Also weil wenn wir über die Muschel reden und über die Instrumente, die sie da dann bauen, dann ist das ja schon mal eine ganz gute Mischung aus Technik und wiederum ja aber auch dem, was Klänge erzeugt, ohne dass Strom dran ist.
Naja, also ein bisschen ist da schon was dran, weil ich bin zwar ausgebildeter Pianist, also ich kann Klavier und Klarinette spielen, aber tatsächlich live auf der Bühne spiele ich nur meine Roboter, und die kontrolliere ich am Ende doch vom Computer aus. Also sozusagen, ich drücke auf den Computer und die wiederum steuern dann die Roboter an, die dann die Klänge in der echten Welt erzeugen. Aber auf der anderen Seite geht es halt auch bei viel elektronischer Musik gar nicht darum, sozusagen jetzt ein großes Virtuosentum an einem Instrument darzustellen. Insofern würde ich dieses Argument auch schon ganz weit vorne versuchen zu entkräften, sondern es geht halt darum, diese gesamte Soundwelt, die sich eigentlich ja seit den irgendwie 70er, 80er Jahren durch elektronische Musik aufgemacht hat, mit Synthesizern, mit Maschinen Musik zu machen, quasi das aufzuspannen und nicht so sehr darum, quasi so diese klassischen Musikrichtungen zu replizieren.
Und eine Band braucht man dann aber auch nicht. Das heißt, andere echte Menschen muss man nicht unbedingt haben. Also okay, bei Portray XO sind sie nicht alleine.
genau, ich habe mir da verschiedene Leute noch gesucht und mit Portraits jetzt dieses Projekt auch quasi hier auf die Bühne gebracht. Aber eine Sache ist halt so, ich habe auch schon versucht, Performances zu spielen, wo auf der Bühne niemand ist, wo quasi nur ein Roboterorchester auf der Bühne die Klänge macht. Und das geht tatsächlich nicht besonders gut, weil ich gemerkt habe, dass man, wenn man sich ein Konzert anschaut, dass man als Zuschauer, Zuschauerin eigentlich immer einen Fixpunkt braucht. Und das sind oftmals doch einfach Menschen, die, zu denen man irgendwie einen guten Bezug hat. Deswegen fällt mir das gerade noch sehr schwer, mich selbst arbeitslos zu machen.
Aber auch interessant, ne? Weil wir gerade über das Roboterprojekt gesprochen haben, in dem der Roboter eine Funktion haben kann für Menschen, die das Haus nicht verlassen können und die dann durch den Roboter auf einmal in der realen Welt kommunizieren können. Und wir die Erfahrung gemacht haben, dass tatsächlich das Roboterantlitz relativ schnell eine Persönlichkeit entwickelt, wenn es einfach da ist. Aber dann, das wär, die Gegenthese von Ihnen wäre, nee, auf der Bühne ist schon, sind schon Menschen gut, weil es gibt ja auch schon Cartoon-Bands und so weiter, ne?
Ja, also ich glaube, über diese Dauer von so 45 Minuten Konzert, da muss man schon eine relativ weite Spanne von Emotionen darbieten, damit man das auch interessant findet. Also ich gehe da auch ganz oft davon aus, was ich denn interessant finde, und mich langweilen tatsächlich oftmals Performances, die so ein ganz spezielles Technik- oder Medienkonzept irgendwie so darstellen. Das ist dann für 20 Minuten cool. Ich sage auch, jede Medienkunst-Performance darf so 20 Minuten dauern, dann ist meistens alles gesagt. Aber für ein Konzert, was musikalische Qualität bieten soll und am Ende ja Emotionen irgendwie von der Bühne auf das Publikum irgendwie überträgt, da, also ich arbeite da dran und viele arbeiten da dran, aber im Grunde habe ich das noch nicht so richtig gefunden, wie das funktionieren soll.
Eine Frage noch, wie sehr ist denn, Sie haben jetzt schon gerade gesagt, ich will mich ja nicht selbst arbeitslos machen mit Bezug auf, ich möchte auf der Bühne ja auch noch irgendwie zu sehen sein, aber wie würden Sie sagen, wie groß ist denn aktuell der Anteil von Algorithmen oder KI und wiederum Ihrem Anteil in der Musik?
Also ich sehe das aktuell, gibt's im musikalischen Bereich gibt es noch keine so richtigen Algorithmen, die so total krass durchschlagen. Im grafischen und Videobereich, gerade auch die Arbeit, die Portrait XO macht, zum Beispiel auf ihrem neuen Album, benutzt sie sehr viele Algorithmen, die dann Klänge produzieren, aber vor allem auch die Visuals produziert haben, also wenn man das dann live anguckt. Und da gibt es tatsächlich im visuellen Bereich sehr viele Algorithmen, die schon extrem gute Bilder erzeugen, und das kommt langsam im Audiobereich tatsächlich auch dazu. Aber die ersten Menschen, die dadurch sozusagen arbeitslos werden, sind, sage ich mal, Leute, die so Gebrauchsmusik produzieren. Und das ist sozusagen jetzt bei uns noch nicht so richtig der Fall.
Moritz Simon Geist, vielen Dank für diesen Einblick und in die Robotermusik. Wir hören gleich noch was. Wahrscheinlich haben ganz viele Menschen gedacht, na, das ist ja schön, wie die so reden, aber vielleicht hören wir gleich mal was. Das passiert tatsächlich auch zum Abschluss dieser Sendung live von der Ars Electronica in Linz in Österreich im Jahr 2022. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke Moritz Simon Geist, danke fürs Zuhören insgesamt. Und jetzt Ansage für den letzten Titel.
Wire von Portrait XO und mir.
Gut.